Vorerst möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, dass ich heute hier über das Leben und das Sterben meines Vaters sprechen darf. Doch bevor ich das tue, muss ich eine kleine Bemerkung machen. Es gibt hier im Saal gibt es eine Dame, die bereits mit 98 Jahren im letzten Jahr 18 oder 19 Vorträge als Zeitzeugin gehalten hat. Ja. Und diese Dame sitzt da vor mir, sie ist meine Schwester, und die ist 98 Jahre und hat das 16 Mal in Schulen, in Pfarrgemeinden, beim Militär sogar und so weiter, als Zeitzeugin Vorträge gehalten. Und diese meine Schwester, Hanna, sitzt da vor mir jetzt. Und da will ich auch nebenbei sagen, in 2 Wochen wird sie 99. Ja. Nun zu meinem Vater, zu unserem Vater. Ich muss immer sagen, jetzt zu unserem. Ich weiß immer, wollte mein Vater, aber wenn du da bist, dann muss ich immer sagen, unser Vater. Als patriotischer Österreicher, als tiefgläubiger Katholik und als glühender Monarchist war unser Vater den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge. Die bereits am 13. März 1938, am ersten Tag nach der Annexion Österreichs von der Gestapo, war die geheime Staatspolizei, durchgeführte Hausdurchsuchung weist darauf hin, dass unser Vater auf der Liste der Gegner Adolf Hitlers an sehr hoher Stelle stand. Und das ist insofern auch bemerkenswert, als er nicht zu den führenden Politikern zählte. Aber er, der von praktisch jedermann, der mit ihm zu tun hatte, als verbindliche, konziliante, gütige und liebenswürdige Persönlichkeit geschildert wurde, kannte im Hinblick auf den Nationalsozialismus kein Pardon. Und dies umso mehr, da er frühzeitig schon Hitlers Mein Kampf gelesen hat. Im Sommer des Jahres 1937 kam es zu einer zwischenstaatlichen Vereinbarung von Österreich mit dem Deutschen Reich, wonach wechselseitig bisher verbotene Druckwerke zugelassen wurden. Und demnach durften bisher in Österreich verbotene Bücher wiederverkauft werden. Und unter diesen befand sich natürlich auch Hitlers Mein Kampf. Unser Vater war über die Freigabe zutiefst empört und wandte sich zuerst an Bundeskanzler Schuschnigg und dann auch an viele Spitzen des Staates. Und darin bezeichnet er die Freigabe des Buches als einfach unerträglich. Und aus den Zeilen unseres Vaters spürt man buchstäblich seine tiefe emotionale Erregung. Er bezeichnete Hitler als Hetzer und Schürer des Hasses gegen Österreich. Doch sein Aufschrei blieb ganz ungehört, ohne jeden Erfolg. Und mehr Bedeutung als jedes Detail ist dem folgenden Geschehen zuzuschreiben. Unser Vater war Professor an der besonders stark von illegalen jungen Nazi-Studenten in der infiltrierten Hochschule für Bodenkultur. Und in dieser wurde er ab 1934 von der Regierung als Disziplinaranwalt eingesetzt. Und in dieser Funktion ist er in notwendigen Fällen für die Verweisung von Studenten eingetreten, die an subversiver nationalsozialistischer Agitation oder sogar auch am Nazi-Terror beteiligt waren. Und so wurde er zu einem Feindbild für zahlreiche von dieser Maßnahme betroffenen illegalen Nationalsozialisten. Unser Vater war aber auch ein tiefgläubiger Katholik. Wöchentlicher Höhepunkt für unsere ganze Familie waren, wir waren 6 Kinder, waren jeden Sonntag der gemeinsame Kirchgang in die nahegelegene Kastgrabenkirche. Und hier wurde, so wie überall es damals war, die Heilige Messe natürlich so gefeiert, wie es als Vorschrift war, dass der Priester mit dem Rücken zum Volk die ganzen Messtexte in lateinischer Sprache sprechen musste, während die Gemeinde irgendwelche mehr oder weniger passende Lieder gesungen hat oder den Rosenkranz betend dem Geschehen am Altar gefolgt. Und ausgehend vom Wunsch Papst Pius X., dass die Gläubigen beim Gottesdienst nicht irgendetwas, sondern die Heilige Messe selbst beten sollten, setzte sich unser Vater mit dem damaligen Kirchenrektor im Kastkamp in Verbindung. Es war ein großer Liturge. Und das Ergebnis dieses Gespräches war, dass er jeden Sonn- und Feiertag die wesentlichen Texte, die der Priester ja lateinisch beten musste, vorgetragen hat. Das hat er mittels eines Schott, ja, die, glaube ich, die Eltern, ja, einen Schott noch, sich noch erinnern, das Messbuch. Überdies animierte er die Gläubigen, das Credo und das Gebet des Herrn gemeinsam mit dem Priester in lateinischer Sprache mitzubeten. Und auf diese Weise wurde unser Vater nicht nur für uns Kinder, sondern auch für die Teilnahme mit Gottesdiensten, an den Gottesdienst im Kastgraben ein Wegbereiter, der sich viele Jahre später weltweit aussehenden liturgischen Bewegung. Nebenbei muss ich dann nur sagen, es hat nicht lange gedauert, dass man das gemacht so machen durfte. Mein Vater durfte dann nur einige Stellen übersetzt lesen. Kardinal Innitz, also unser Kongregationsdirektor, wurde zum Kardinal vorgerufen, hat gesagt, das darf er nicht machen, so etwas. Und ganz nebenbei, jedes von uns 6 Kindern hat zur Erstkommunion ein kleines Gebetsheft oder ein kleines Gebetsbuch, das unser Vater selbst gemacht hat, erhalten. Und zu seinem Wirken als patriotischer Österreicher und tiefgläubiger Katholik gehörte auch noch das Festhalten meines Vaters an der ehemaligen Monarchie. Was insofern kein Wunder war, als er in einer kaisertreuen Familie aufgewachsen ist und als Jugendlicher den fast im gleichen Alter befindlichen späteren Kaiser Karl Österreichs persönlich auch kennengelernt hat. Und so war es nicht verwunderlich, dass unser Vater bis zum letzten Atemzug Monarchist geblieben ist. Und jetzt, bevor ich noch zum eigentlichen Thema des Vortrags komme, möchte ich in kurzen Worten auf die vielen Aktivitäten unseres Vaters außerhalb seines Berufes hinweisen. Noch als Student gründete er in seinem Heimatdorf im Sudetenland einen christlichen Volks- und Leseverein. Die Not der Landarbeiter, die auf dem väterlichen Gut beschäftigt wurden, ließen ihm keine Ruhe. Um diesen Landarbeitern zu helfen, arbeitete er einen kollektiven Arbeits- und Tarifvertrag aus und bewirkte, dass dieser auch abgeschlossen wurde. Und dieser Kollektivvertrag war der erste Vertrag dieser Art im gesamten deutschen Sprachraum. 1930 kam es ein Klassiker, das österreichische Agrarrecht, heraus. Von 1928 bis 1938 sorgte unser Vater für die jährliche Herausgabe eines sehr umfangreichen Kaiser Karls Gedächtniskalenders. Nach mehreren Besuchen bei der in Belgien lebenden ehemaligen kaiserlichen Familie verfasste er ein Buch über den letzten Kaiser Österreichs. Und in der Leo-Gesellschaft, einem Verband österreichischer Gelehrter, half er mit, auf dem Boden christlicher Weltanschauung christliche Gedanken zu wahren und zu pflegen. Und in der sozialen Frauenschule, die der Heranbildung von Fürsorgerinnen diente, war er ehrenamtlicher Vortragender in Gesellschaftslehre und Sozialwissenschaft. Und zuletzt, von Vortrag zu Vortrag eilend, arbeitete er mit ganzer Kraft an der Vorbereitung der für den 13. März 1938 vorgesehenen Volksabstimmung, für die am 13. März abgestimmt hätte werden sollen, ob Österreich selbstständig bleiben soll und unabhängig bleiben soll. Und zu dieser Abstimmung kam es, wie wir alle wissen, nicht, da an diesem Tag bereits die deutsche Wehrmacht in Österreich einmarschiert ist. Und damit begann dann auch der Leidensweg meines Vaters, unseres Vaters. Die Nacht vom 11. auf den 12. März 1938 war für viele Österreicher, aber ganz besonders für uns, die ganze Familie, eine wahrhaft schreckliche Nacht. Die Eltern und wir Kinder saßen im Speisezimmer um den Esstisch und hörten die Abschiedsrede vom Bundeskanzler Schuschnigg, die mit den Worten endete: Gott schütze Österreich. Und dann erklang der zweite Satz aus dem Kaiserquartett von Josef Haydn mit den Variationen über das Thema der alten österreichischen Hymne. Und als der letzte Ton verklungen war, hat sich unser Vater niedergekniet und hat uns aufgefordert, mit ihm den schmerzhaften Rosenkranz zu beten. Und währenddessen hörten wir auch noch leise im Hintergrund aus dem Radio die wunderbaren Klänge der unvollendeten Sinfonie von Franz Schubert. Und kurz nach dieser, kurz, zackig und preußische Militärmusik, das war ein Kontrast, das war unglaublich. Ich möchte sagen, in der Sprache der Musik kam so die ganze Wucht der Wende zum Ausdruck, die die Tore in eine schreckliche Zukunft geöffnet haben. Und für unseren Vater begann damit, man kann es wohl so nennen, begann seine Ölbergstunde. Schon seit Jahren hat er auf die Gefahren hingewiesen, die von Adolf Hitler und dem Nationalsozialismus zu erwarten waren. Und längst schon hat er erkannt, welche Verfolgung die Juden und das Christentum zu erwarten hatte. Und sein ganzes Leben hat er der österreichischen Idee geweiht und in der Wiedergutmachung des Unrechts, das seines Erachtens nach dem Hause Habsburg angetan wurde, seine Aufgabe gesehen. Und dann auf einmal war alles aus. Noch vor Mitternacht meldete sich Otto von Habsburg am Telefon und gab unserem Vater den dringenden Rat, keinen Widerstand zu leisten und sich mit der Familie in Sicherheit zu bringen. Und zwei Tage hernach stand in den Zeitungen mit großer Überschrift: Otto Habsburg fordert seine Anhänger zu Widerstand auf. Ich kann mich erinnern, da war ich damals 11 Jahre alt, das Gegenteil gesagt, die Zeitungen schreiben so. Und so, wie unser Herr und Heiland am Abend vor seinem Leiden einen Ort gesucht hat, wo er allein sein konnte, um sich im Gebet die Kraft zu holen, den Willen Gottes zu erfüllen, so machte sich unser Vater in den frühen Morgenstunden des 12. März 1938 auf und wanderte zu der sich in der Nähe des Koblenzers befindlichen Niederlassung der Schwestern vom armen Kinde Jesu. Und in den zwei folgenden Tagen stiller Einsamkeit in unmittelbarer Nähe einer Kapelle, wo auch das Sakrament der Buße empfangen hat, fand er nicht nur seine Ruhe und Fassung wieder, sondern er begann auch seinen Bericht an die Gestapo, betitelt mit »Mein Leben und Streben« niederzuschreiben. Und in einer unglaublichen Ergebung und inneren Frieden, voll Heiterkeit und Zuversicht, kam er am Abend des 13. März wieder nach Haus. Und da er beschlossen hat, Österreich nicht zu verlassen und sich selbst zu stellen, trat er gleich am nächsten Tag den schweren Gang in das Hauptquartier der Gestapo am Mortzenplatz an. Nach fünfstündigem Warten wurde er wieder nach Hause geschickt. Und dort fand er die Nachricht, dass er als Hochschulprofessor der Universität für Bodenkultur beurlaubt sei. Und zwei Tage danach kam auch die Nachricht von seiner frühzeitigen Pensionierung. Und am 18. März 1938 gingen die Eltern, so wie fast täglich, zur Achtmesse in die Kaskamkirche. Und während dieser Messe, das heißt während des Evangeliums, kamen drei Polizisten, um unseren Vater zu verhaften und abzuholen. Seine Bitte, noch bis zur Heiligen Kommunion in der Kirche bleiben zu dürfen, wurde natürlich abgelehnt. Und ich kann mich noch gut erinnern, gütig lächelnd und freundlich seinen Hessern gegenüber, ging er doch nach Haus und trank dort noch seinen Tee aus, packte das Nötigste in seine Aktentasche und drückte jedem Einzelnen von uns mit den Worten: Gott segne dich, ein Kreuz auf die Stirne. Und dann stieg er in das Polizeiauto. Die erste Station eines Leidensweges war das Polizeigefangenenhaus auf der Elisabethpromenade. Und am 29. April 1938 wurde er in das Gebäude des Landesgerichtes überstellt. Aus Berichten von Mithäftlingen, die nach ihrer Entlassung oder nach dem Krieg zu unserer Mutter gekommen sind, haben wir Folgendes erfahren. Die religiöse Haltung unseres Vaters trug ihm den Namen Engel der Zelle ein, da er sich ständig bemüht hat, seine Zellengefährten zu trösten, aufzurichten und zu stärken. Und kam es unter den Letzteren zu einem Streit, ist er als Friedensrichter aufgetreten und brachte sie durch sein heiteres Gemüt auf andere Gedanken, indem er immer wieder mit primitivsten Mitteln Spiele erfunden hat, die die Zeit schneller verstreichen ließen. Und an Sonn- und Feiertagen, wenn man die Glocken hörte, die zur Kirche rufen, hatte er mit seinen Gefährten in der Zelle eine Art Wortgottesdienst gehalten. Das ist ihm nicht schwer gefallen, weil er viele, viele Texte der Heiligen Messe ja sowieso auswendig kannte und dazu immer wieder selbst auch passende Worte gesagt hat. Und am Freitag, den 13. Juli, erhielt er den Befehl, sich zur Abfahrt nach Dachau bereit zu machen. Und kurz vor dem Verlassen der Zelle im Landesgericht sagte einer der Stockwerkaufseher zu ihm: Sie wissen gar nicht, wie viele Gefangene ihre Haltung bewundert haben. Und ein Freimaurer, der mit ihnen beisammen war in der Zelle, schrieb in seinem Brief an unsere Mutter: Von diesem Mann habe ich gelernt, was die Katholiken meinen, wenn sie von ihrer Religion als der Religion der Liebe sprechen. Und am 17. Juli kam, ohne jeden Auftrag, nach seinem Dienstschluss ein Justizbeamter, verkleidet als Arbeiter, in unser Wohnhaus, um uns und unserer Mutter mitzuteilen, dass der Vater, das ist ihr Mann, nach Dachau abgeschoben wurde. Und dabei sagte: Wir alle stehen unter dem Eindruck, wie großartig ihr Mann den Abtransport und die Arbeit vorher in der Zelle bewältigt und wie sehr er seine Mitgefangenen aufgerichtet hat. Und einige von diesen hatte beim Abschied auch Tränen in den Augen. Offiziell erhielt unsere Familie von der Überstellung nach Dachau kein Wort. Das erste Lebenszeichen unseres Vaters aus dem KZ in Dachau war eine Karte mit der Mitteilung von dem Ortswechsel. Der Transport der Gefangenen nach Dachau war entsetzlich. Die SS-Wachmannschaft, die diesen vierten Österreich-Transport begleitet hat, hat mit allen Mitteln versucht, die Haltung der Häftlinge zu brechen. Schon beim erzwungenen Lauf zu den Viehwaggons wurden die Leute mit Gewehrkolben angetrieben. Und eingepfercht mussten sie in den Waggons völlig regungslos verharren, die Hände auf den Oberschenkel, den Blick ins grelle Licht gerichtet. Und das die ganze Nacht hindurch. Und wer sich gewagt hat, sich zu regen, oder wer auf irgendeine Weise der SS-Wache unangenehm erschien, wurde sofort getreten und geschlagen. Ein Augenzeuge berichtete, dass etwa 20% der Gefangenen schon am Transport schwere Körperverletzungen davongetragen haben. So auch unser Vater, der durch Schläge mit den Gewehren in die Nieren schwere innere Verletzungen erlitten hat. Und diese dürften wahrscheinlich sogar, seinen frühen Tod bewirkt haben. Und als der Transport am Morgen des 16. Juli in Dachau ankam, wurden die neu angekommenen zuerst entpersönlicht. Das heißt, sie wurden kahl geschoren und mussten Häftlingskleidung anziehen. Und von da an war jeder nur noch eine Nummer. Und nach dieser Entpersönlichung erhielten die Gefangenen den Befehl, in Viererreihen vor dem Lagerkommandanten anzutreten. Und der Reihe nach wurde jeder Einzelne aufgerufen und gefragt, warum er denn nach Dachau gekommen sei. Und ein Ohrenzeuge hat uns, nachdem er frei wurde, hat gehört, dass unser Vater nach seinem Vortritt mit fester Stimme gesagt hat: Weil ich im Glauben an Gott und an ein christliches Österreich unter der Führung des Hauses Habsburg die einzige Rettung für die Unabhängigkeit und die Selbstständigkeit meines Vaterlandes sehe. Für den Kommandanten war das natürlich eine Provokation. Und entgegen der ursprünglichen Einteilung wurde unser Vater daraufhin dem Isolierblock zugewiesen. Das war das Schlimmste des ganzen Lagers. Dieser teils war nochmals durch einen Stacheldraht und von Maschinengewehren umgeben. Und die Häftlinge mussten härter arbeiten und wurden bei irgendwelchen Vergehen noch strenger bestraft. Alle neu Angekommenen mussten als erste Arbeit das auf der Lagerstraße aufgeschüttete Stroh aufglauben und die für das Bett, in Anführungszeichen, vorgesehenen Strohsäcke damit stopfen. Und dabei wurde ihnen Bestrafung angedroht, falls nur ein einziges Strohhalm auf der Straße liegen geblieben wäre, geschieht etwas, wieder eine Strafe. Bei dieser Arbeit, die er gemacht hat, sagte er zu einem vorübergehenden Mithäftling, der uns das auch gesagt hat, zu dem hat er gesagt, ich würde mich schämen, wenn ich nicht hier wäre. Und jeden Tag wurden die Häftlinge um 7 Uhr früh geweckt. Um 5 Uhr mussten sie bei jedem Wetter zum Morgenappell am großen Platz antreten und stramm vor den SS-Leuten stehen. Um 6 Uhr begann die Arbeitszeit am Vormittag bis 11 und am Nachmittag von 13 bis 18 Uhr. Und auch bei brütender Hitze, Julihitze, mussten schwere und wirklich schikanöse Arbeiten verrichtet werden. Wie zum Beispiel mit Sand und Kiesel beladene Schubkarren über hügelige Wege schieben. Oder zusammen mit anderen Häftlingen eine Straßenwalze ziehen. Und ähnliches mehr. Und dazu kam, dass es keinem der Häftlinge gestattet wurde, den kahl geschorenen Kopf mit einem Taschentuch zu bedecken, um sich ein wenig vor der Sonne zu schützen. Und kein Wunder, schon in der ersten Woche verließen unserem Vater die Kräfte, zumal die Schwellungen an beiden Beinen infolge des Versagens der Nieren immer größer wurden. Am Freitag, den 29. Juli, wurde ihm zwar endlich Bettruhe erlaubt. Aber am Tag darauf fand wegen 2 Paar Schuhe, die nicht ordentlich geputzt worden sind, angeblich, fand in der glühenden Mittagshitze ein 2-stündiger Strafappell statt. Und an diesem Strafappell mussten alle teilnehmen, auch die, die Bettruhe hatten. 2 seiner Kameraden haben unserem Vater geholfen, der bereits 40 Grad Fieber hatte, zum Platz zu schleppen und ihn auf dem Appellplatz hinzustellen. Und da wurde er befohlen, dass er die ganze Zeit allein stehen muss. Und trotz seines miserablen Zustandes hat er mit letzter Kraft ist er aufrecht stehen geblieben. Am Abend des gleichen Tages ist es einem ebenfalls inhaftierten Priester gelungen, noch vor der Einlieferung des Vaters in das Krankengewirr, ihm, soweit es überhaupt möglich war, die Krankensalbung zu spenden. Und am 1. August 1938, etwa um 22 Uhr, hörte sein Herz zu schlagen auf. Das war's. Und er war so mit der erste Österreicher, der im KZ Dachau den Tod fand. Die Goethe hat unseren erst im 54. Lebensjahr stehenden Vater nach kurzer Zeit aus dieser irdischen, von Menschen geschaffenen Hölle, kann man sagen, hat ihn Gott befreit. Brutale Gewalt und zutiefst verletzende Demütigungen brachten es nicht zustande, die Person, das Wesen und die Gesinnung unseres Vaters zu ändern. Und die folgenden Auszüge aus Briefen, die er unserer Mutter aus der Gefangenschaft geschrieben hat, geben davon ein deutliches Zeugnis. Im Brief vom 16. April schreibt mein Vater, unser Vater: Mein einziger Kummer für den Augenblick ist, dich und die Kinder so unerreichbar und dich allein zu wissen. Aber jeder Tag hier ist auch ein Segen. Wir stehen in Gottes Hand und letzten Endes büßen wir für eine Überzeugung, deren Grundlage unser Glaube ist. Und das muss uns Kraft geben und innerlich erheben. Am 24. April schreibt er: Meine Liebste, opfern wir doch alles auf, demütig und in Gottes Willen ergeben. Jedenfalls müssen wir mit einer langen Dauer unserer Trennung rechnen. Kommt ein gutes Ende früher, desto besser. Aber machen wir uns nichts vor, was zu nervenzerrüttender Enttäuschung führen könnte. Ruhen wir fest und sicher in Gott, im Glauben, in der Hoffnung, sowie in unserer Liebe und Treue und unserer innigen Verbundenheit. Dennoch beten wir auch, dass die Prüfung der Trennung bald ein Ende habe. Am 8. Mai schreibt er: Gestern war der 50. Tag seit unserer Trennung. Trotz allem waren es große, bedeutsame Tage unseres Lebens, deren Wert sittlich zu beurteilen ist. Am 15. Mai, 8 Wochen lang waren lang und wir wissen nicht, was noch kommt. Aber zeigen wir uns dessen würdig, was Gott damit von uns will. Es hat sicher einen tiefen Sinn. Und am 22. Mai schreibt er: Deine Gedanken fühle ich so warm und treu bei mir. Nimm es nicht zu schwer, wenn sich die Tage ziehen. Denke, es ist ein ehrenvoller Abschluss von 25 Jahren Vaterlandsarbeit. Denke dabei aber auch daran, dass das Leid die beste Krönung der Lebensarbeit und dass der letzte Grund dieses Leides heilige Glaubensüberzeugung ist. Am 29. Mai heißt es: Je weniger wir fragen, wann endlich, desto leichter werden wir dieses Kreuz tragen können. Nun erleben wir die große Zeit der Erprobung unserer Liebe, unseres Gottvertrauens und der Hingabe an seinen Willen. Alle Trennung kann unsere seelische Verbundenheit nicht zerreißen und stören. Und wenn der Heiland zu dir und den Kindern kommt, so ist er auch bei mir. Wir sind und bleiben eins. Und am 5. Juni heißt es: Liebste, halte tapfer durch, bete, hoffe auf bald. selber auch gefasst auf länger. So dienen wir Gott und verehren unsere wunderbare Liebe. Am 19. Juni heißt es: Ich bin so glücklich, wenn auch du, meine Liebste, dich ganz ruhig in Gottes Willen ergibst und nicht fragst, wann und wie, sondern geduldig erfüllst, was er uns täglich auferlegt. Was immer der Herr uns schickt, es ist das Beste. Am 26. Juni heißt es: Wir wissen vor Gott, wofür wir beide leiden müssen, und das erhebt. Und am 10. schreibt er: Meine Liebste, Geduld und Leidensfreude allein kann uns retten und helfen, so wie auch das Bewusstsein unserer wunderbaren Liebe, die jetzt ihre Leidensprobe hat. Ich habe das Gefühl, dass die Sache sich jetzt in den nächsten Tagen entscheidet. Ich rechne mit dem Ortswechsel weg von Wien. Um unserer Liebe willen, sei stark und bleibe ruhig im Gottvertrauen. Und wisse, dass ich überall in Gottes Hand bin und ich immer in deinem und du in meinem Herzen. Ich gebe dir Nachricht, sobald ich kann. Und am 15. Juli schreibt er: Liebling, eben habe ich die Abberufung erhalten. Ich denke, es geht dorthin. Sei tapfer und lege alles in Gottes Hand. Und dann im letzten seiner Briefe am 24. Juli 38 schreibt er: Deutlich spüre ich euer Gebet, das mir so viel hilft. Die Gnadenfülle eurer Kommunion kommt täglich über mich. Und die letzten Worte seines letzten Briefes heißen: Meine Liebste, meine Kinder, Gottes Wege sind unerforschlich. Wir müssen trachten, seinen Willen in allem zu erkennen und zu befolgen. Dein Hans. Und zuletzt erlaubt mir bitte noch ein Wort bezüglich der Haltung meiner Mutter oder unserer Mutter. Unsere Eltern haben sich auf einer Wallfahrt nach Lourdes kennen und lieben gelernt. Auf welche Weise die beiden ihre Ehe auch als Seelengemeinschaft erlebt haben, geht aus den Briefen hervor, aus welchen ich gerade einige Auszüge vorgelesen habe. Und durch unsere Eltern erlebten meine vier Schwestern und mein Bruder das, ich muss sagen, schönste Beispiel einer wunderbaren Ehe und die Geborgenheit einer intakten Familie. Streit oder Meinungsverschiedenheiten unter den Eltern hat es vor uns Kindern niemals gegeben. In einem der Briefe aus dem Landesgericht hat unser Vater meine Geschwister und mich aufgefordert, unsere Mutter ganz besonders zu ehren. Und das ist uns nicht schwer gefallen, da auch sie uns in vieler Beziehung ein Vorbild war und dies vor allem durch ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Nach dem Tod ihres über alles geliebten Mannes im KZ Dachau musste sie erleben, dass ihr 18-jähriger Sohn zur deutschen Wehrmacht einberufen wurde. Und bald danach kam dieser mit seiner Einheit nach Stalingrad, wo die deutschen Truppen bekanntlich eingekesselt wurden und zuletzt vernichtet wurden. Und eben im Jahr 1943 erhielt unsere Mutter zuerst einmal die Nachricht, dass ihr Sohn Heinrich seit dieser verlorenen Schlacht als vermisst gilt. Und erst Jahre danach, halt im Jänner 1949, wurde die schon lang gehegte Befürchtung, dass er gefallen ist, bestätigt. In den Jahren 1948 und 1949 war unsere älteste Schwester Maria als Caritas-Helferin in Belgien, um österreichische Kinder zu betreuen. Und zur Erledigung dieser Arbeit musste sie täglich von einer Familie zu einer anderen fahren. Und bei einer dieser Fahrten kam sie bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Als uns diese furchtbare Nachricht 3 Tage nach der Bestätigung, dass unser Bruder gefallen ist, überbracht wurde, fürchteten meine Schwestern und ich, dass unsere Mutter zusammenbrechen wird. Doch was ist geschehen? Ihr erstes Wort war: Kommt, wir gehen in die Kirche, um für Maria zu beten. Und dort in der Kirche zeigte sich ihre Größe in der unbedingten Ergebung in den Willen Gottes. Sie forderte uns auf, jenes Gebet zu sprechen, das von unserem Vater stammt, das wir dann alle natürlich schon auswendig konnten. Und daher heißt es: Herr, was du sendest, das ist gut. Wir arme Menschenkinder verstehen freilich dies und jenes nicht. Doch was du sendest, das ist gut. Nur gib uns die Kraft, um zu ertragen, was deine Hand uns auf die Schulter legt, und still zu schweigen. Wer deinem Kreuzweg folgt, o Herr, der folgt dir auch im Auferstehen. Und mit diesem, muss ich sagen, wunderbaren Gebet, glaube ich, einen passenden Schlusspunkt für diesen Vortrag gefunden zu haben.